Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Lorbeer. Ein Hörspiel von Ines Marchi und Camille O.
Woran denkst du?
An nichts.
Du musst doch an was denken.
Ich habe mich nur gefühlt.
Wie?
Glücklich.
Ich krieg so einen Hunger. Deine Stoppe, meine Stoppe will nicht stoppen. 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 Deine Stoppe, meine Stoppe will nicht stoppen.
Das ist das Gegengift. Lippenbögen zücken.
Deine Stoppe, meine Stoppe will nicht stoppen.
Das Gegengift.
Meine Stoppe will nicht stoppen.
Cocktail, Hormone, Gegengift. Betrinke mich am Gegengift. In meiner einzigen Haut. Übersät mit Flecken. Rot, rot. You touch my print. You touch my animal print. You touch my animal print. Tatze liegen. Gezähmt. Von Streicheleinheiten. In unserer einzigen Haut. Du in deinen Stoppeln. Ich in meinem Animal Print. Ich trage rote Flecken als Zeichen meiner Verwundbarkeit. Du züchtest Stoppeln als Zeichen deiner Verwurzelung. Es kommt über deine Lippen. Es heißt, touch me. You touch my animal print. You touch my animal print. Animal print. Kniebeugen an deinen Armbeugen. You touch my Kinnlade, Unterhose, Oberlippe. My animal print. Deine Stoppel, meine Stoppel will nicht stoppen. Deine Stoppel, meine Stoppel will nicht stoppen.
Deine Stoppel, meine Stoppel will nicht.
Ich trage rote Flecken als Zeichen meiner Verwundbarkeit.
Deine Stoppel, meine Stoppel will nicht stoppen.
Rote Flecken, Röter gekratzt.
Deine Stoppel, meine Stoppel will nicht stoppen. Deine Stoppel, meine Stoppel will nicht stoppen. Deine Stoppel, meine Stoppel will nicht stoppen.
You touch my animal print. Das ist das
Gegengift.
Schweiß, Girlande, Gegengift. Fluidity, Fahrenheit, Gegengift. Ponyhof, Wunschmaschine, Gegengift. You touch my animal friend.
Stoppe, meine Stoppe will nicht stoppen. Deine Stoppe, meine Stoppe will nicht stoppen. Meinst du das normal? Dass man so einen Hunger kriegt?
Wenn man den anderen liebt.
Ach, du weißt viel zu gut Bescheid. Wir brauchen uns um nichts Sorgen zu machen, oder?
Wo bei anderen eine gerade Naht verläuft, auf der weichen Haut, auf der Unterseite vom Schwanz, die gesprenkelt ist wie das Gefieder eines Rebhuhns oder der Pelz eines Rehes, wo feine dunkle Haare glatt auffliegen, wie Gras auf der Wiese liegt nach einem Regen. Wo bei anderen eine gerade Lötnaht verläuft, an der die Körperhälften zusammengebrannt sind, da und da und da, überm Lippenbogen, auf dem Brustbein, unterm Schwanz, nicht aber am Nabel, nein. Wo bei anderen eine gerade Naht verläuft, auf der weichen Haut, auf der Unterseite vom Schwanz, ist bei dir eine Wellenlinie, nein, mehrere, wie mit Bleistift vorgezogen und nie ins Reine gezeichnet, wie die Grenze zwischen Wasser und Land. Und du? Ein Strand. Krause Gischt hält dich zusammen. Du bist grad so da, und in meiner Hand liegt der Beweis.
Ich habe eine Überraschung.
Was denn?
Was ganz Simples, aber auch Kompliziertes.
Sag's mir.
Es könnte dir gefallen. Vielleicht hättest du aber auch was dagegen.
Hört sich zu gefährlich an.
Es ist gefährlich. Aber frag mich nicht.
Viel später lagen sie eng umschlungen nebeneinander. Und sie sagte:
Und du liebst mich einfach so, wie ich bin. Bist du sicher?
Ja, sehr.
Weil ich mich verändern werde?
Nein, nicht verändern.
Ich werd's aber.
Nein, nicht verändern.
Für dich und für mich auch.
Nein, nicht verändern.
Ich will dir da gar nichts vormachen.
Nein, nicht verändern.
Aber du wirst auch was davon haben.
Nein, nicht verändern.
Ganz bestimmt.
Nein, nicht verändern.
Ich sollte nicht davon sprechen. Es ist wunderbar und gefährlich.
Wenn du es unbedingt willst.
Ich will. Und ich werd's machen. Bis jetzt hat dir doch alles gefallen, was wir probiert haben, oder?
Ja.
Du schenkst mir ein Buch, Der Garten Eden. Der vormals mittellos, nun aber schlagartig erfolgreich gewordene Schriftsteller David Bourne befindet sich mit seiner Frau Catherine in den Flitterwochen. Nackt stachsen die beiden durch unberührte Dünen. Es gibt noch keinen Tourismus. Es gibt noch keinen Mittelmeerraum. Es gibt noch keine Protagonisten, die wie ihre Autoren heißen. Es ist vorher. Hier liegt das Paradies. Salzwiesen, Flamingos, Dorfkirchen. Sonntags funkelt das Lösegeld im Klingelbeutel. Hier beginnt Catherine sich zu verwandeln. Vielleicht könnte man sagen, sie verdampft. Was von ihr bleibt? Ungenießbarer kristalliner Rückstand ist Selbstsalz. Was von den beiden bleibt, Matrize des nie Dagewesenen. Wie der Hohlraum, den zwei Liebende in Pompeji hinterlassen. Es ist ein heißer, stiller Tag im August, als eine Schlange vom Wellblechdach unserer Veranda fällt. Umkränzt von den flammenden Blüten der Klettertrompete, zuckt sie auf den Fliesen. Es ist ein heißer, stiller Tag im August und wir sind nur noch durch das stark beanspruchte Band der Wehmut mit diesem Land verbunden. Der Mais steht noch auf den Feldern und du beorderst mich auf die Staubpiste auf die andere Seite des Gartenzauns. An diesem heißen, stillen Augusttag schneidet sich ein Schuljunge beim Diebstahl einiger Kolben Mais seine Arme an den scharfen Blättern der Pflanze auf und du brüllst den Nachbarn wach, der außerdem Bauer ist und unser Vermieter. Natürlich ähnelt John jenen Wirten, die Catherine und David kennenlernen, in Le Gros du Roi und in Aigues-Mortes. Auch hier, wo wir sind, gibt es keinen Tourismus, keinen Mittelmeerraum und im Grunde überhaupt keine Protagonisten. Kein Wind geht vom Meer und der Zikadengesang, der uns wie Stille vorkommt, ist noch nicht als 40-minütiger Entspannungstrack ins Internet gestellt worden, als John seine Flinte widerwillig hinter sich herschleifend unser Gartentor öffnet.
Drei, fünf, sieben, elf, 13, 17.
Alle sieben Jahre 13, schlüpft die Zikade 29, aus ihrer verhärteten 29, ehemaligen Haut. Sie entfaltet ihre noch feuchten Flügel, die die Farbe von After-Eight-Eis haben oder von diesen leicht entflammbaren chinesischen Pyjamas meiner Brüder früher. Auch in diesem August, es hat seit 37 Tagen nicht geregnet, sind einige Zikaden aus ihrer Haut geschlüpft wie ein Sonnenblumenkern aus der Schale. 101, sie beginnen ihre 103, minzfarbenen, noch feuchten 107, Flügel aneinander zu reiben. 113, dieses Reiben nennen wir fälschlicherweise Gesang. 131, 137, weil ihre Feinde alle zwei, vier oder sechs Jahre schlüpfen, liebt die Gattung der Zikade überall auf der Welt 157, die Primzahl 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101. Unteilbare Äonen. In dieser singenden Augusthitze also schlurft John auf unser Haus zu, das seines ist. John, das ist Johannes, sagen wir Johannes der Täufer, der mit wilden Tieren aß und weinte. Oder Johannes der Knecht. Ich lese seine Fieberträume in meiner Schulbibel nach. Ein Kind kackt in die Dünen. Seine Mutter hält ein Stück Styropor als Sichtschutz hin. Es tritt eine halbe Stunde Stille im Himmel ein. Danach bekommen sieben Engel sieben Posaunen. Es ist ein heißer, folgenreicher Augusttag und du forderst stellvertretend für uns beide die Hinrichtung der Schlange. John sagt,
Das ist der Hausgeist. Ihn töten bringt Unglück. Er tut nichts.
Du sagst.
Die ist giftig.
John sagt.
Über diesem Haus liegt ein Segen.
Du sagst.
Hätte ich eine Flinte, würde ich selber tun.
Ich weiß, dass du lügst.
Ich weiß, dass du lügst.
Ich weiß, dass du lügst.
John zielt auf die Schlange. Ein Schuss geht durch diesen heißen Augusttag, wie ein Messer durch Butter ging. Anders als ich es mir vorgestellt habe, zuckt da nichts zum letzten Mal. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus, wie einen Strom hinter der Frau her, damit er sie fortreiße.
Ich hoffe, wir werden das nicht bereuen.
Wir fragen nicht, was er mit dem Kadaver tun wird.
Was er mit dem Kadaver tun wird.
In der Fliese bleibt ein kleines Loch zurück. Später dann schneidest du die Ranken vom Wellblech und verbrennst sie in der Einfahrt. Ich bin mir sicher, dass es eine Natter war, ungiftig und heilig, wie alle Schlangen in dieser Gegend.
Gefällt's dir? Ich war nicht im Schönheitssalon.
Sondern?
Bei dem Friseur in Egmort, der dir letzte Woche die Haare geschnitten hat. Ich habe ihn gebeten, meins genauso zu schneiden wie deins. Er war sehr nett und kein bisschen überrascht. Genau so, fragte er, und ich sagte, genau so. Macht das keinen Eindruck auf dich?
Doch.
Dumme Leute werden es für seltsam halten. Aber wir müssen stolz sein. Ich bin gerne stolz.
Ich auch. Beginnen wir also, stolz zu sein.
Vielleicht gäbe es besser keine Sprache für das, was Catherine geschieht. Die Verwandlung beschreiben heißt, sie nied- und nagelfest machen, sie ans Kreuz tackern und über diesem Kreuz, schillernd wie ein Ölfleck, der Schriftzug Mackenzie Queer Recruiting Days. Catherine sieht der Schlange beim Häuten zu. Sie schaut ihr ins Auge und erstarrt nicht. Sie beschließt, es ihr gleich zu tun. Und David? Wenn er sie liebt und sie ein anderer wird, was ist dann mit ihm?
Dave, es macht dir nichts, wenn wir zum Teufel gehen, oder?
Ein Mädchen.
Seid nicht Mädchen zu mir.
Da, wo ich meine Hände habe, bist du ein Mädchen.
Das ist bloß meine Mitgift. Das Neue ist die Überraschung. Fühl nur. Fühl meine Wangen und meinen Nacken. Ach, wie wunderbar und gut. Wie sauber und neu sich das anfühlt.
So blau waren meine Worte noch nie. Ich schreib mit Oktopustinte. Zeilen verlaufen, ändern die Richtung, Quellen extrem, Briefe, Gebete, Einkaufszettel, Einspruch, Unterschrift, Überschrift, abgepaust, aufgesetzt und verschwind, Überfluss, blau, schreibt sich von selbst, jeder Reim ist willkommen, ich bin nicht eingebläut, einfach blau. Jahrzehnte wortlos Wolken gemacht für ein Überleben. Eine Ahnung, dass da etwas wartet in mir, das zu beschützen. Behind blue clouds of ink, hinter Oktopus-Tintenwolken. Kein Tropfen über für Schreiben, nichts geschrieben, alles verpulvert für Oktopus-Tintenwolken. Oktopus-Tintenwolken, Oktopus-Tintenwolken, Oktopus-Tintenwolken. Ablenkungsmanöver für ein Überleben ohne Worte, alle Energie ins Verschwinden gepumpt, gerettet durch die eigene Tinte. Mit der Atemgruppe der Algen, mit der Denkgruppe der Steine, mit der Magiegruppe der Wellen. Nobody holds their breath underwater. Wir tun uns zusammen, üben das Dosieren unserer Tintenvorräte. In einem Ritual unter Wasser verbunden, die einfachste Art, sich zu zeigen. Hinter Oktopus-Tintenwolken, 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 Oktopus-Tintenwolken.
Er hatte die Augen geschlossen und er spürte ihre lange, leichte Last auf sich und wie ihre Brüste sich an seine drängten und ihre Lippen auf seine. Ihre Hand hielt ihn, griff suchend tiefer und er half mit seinen Händen und legte sich ins Dunkel zurück und dachte an gar nichts und spürte nur das Gewicht und etwas Merkwürdiges in seinem Innern. Und sie sagte,
jetzt kannst du nicht mehr unterscheiden, wer wer ist, oder?
Nein.
Du verwandelst dich. Ja, das tust du. Und du bist mein Mädchen, Catherine. Möchtest du dich verwandeln und mein Mädchen sein und dich von mir nehmen lassen?
Du bist Catherine.
Nein, ich bin Peter. Ja, ich bin Peter. Und du bist meine wundervolle Catherine. Meine schöne, meine reizende Catherine. Es war so nett von dir, dich zu verwandeln. Danke, Catherine. Vielen Dank. Bitte versteh mich. Versuch mich zu verstehen. Ich will ewig mit dir schlafen.
Am Ende waren sie beide völlig erschöpft. Sie lagen nebeneinander im Dunkeln.
Wie lange hast du eigentlich darüber nachgedacht?
Nicht die ganze Zeit, aber ziemlich oft. Es war so lieb, dass du es zugelassen hast.
Der junge Mann legt seine Arme um das Mädchen und drückt es fest an sich und küsst es auf seinen lieben Mund. In seinem Innern sagt er immer wieder,
goodbye, goodbye, goodbye. Wir wollen ganz still und ruhig liegen und uns halten und an gar nichts denken,
sagt er. Und sein Herz sagt,
goodbye, Catherine. Goodbye, mein reizendes Mädchen. Bonne Chance und viel Glück und goodbye. Niemand weiß, wie ein schwarzes Loch aussieht. Niemand hat je ein schwarzes Loch gesehen und davon erzählt. Für den, der hineinschaut, ist das schwarze Loch das Letzte, was er sieht. Nein. Nein. Es wird dann niemals kein letztes und kein erstes mehr geben. Oder jemals gegeben haben. Und David? David da in diesen ersten dunklen Bettszenen. David, als Catherine ihm sagt, dass sie jetzt ein Junge wird. Dass sie jetzt er wird. Nicht er, David. Sondern er, ein ganz anderer. Und David? David da im Bett. Das grobe Segel der Gardine zwischen ihm und dem Morgenlicht. Und David da. Er macht ja mit. Er wird zum reizenden Mädchen. Er wird zum reizenden Mädchen.
Er wird zum reizenden Mädchen. Er wird zum reizenden Mädchen.
Er wird zum reizenden Mädchen. Er später wird er sich weigern. Er später wird er mich zur Irren erklären.
Erst später wird er sich weigern. Erst später wird er Catherine zur Irren erklären. Hier aber ist er vor Geilheit, vor Sehnsucht, vor Neugier, vor Ehrfurcht, gelähmt. Hier aber stimmt er schweigend zu, schweigt er stimmend zu. Hier aber schaut David da im Bett natürlich nicht direkt ins schwarze Loch, weil er erzählt ja noch davon.
David da im Bett und auf ihm Catherine, die gleich Peter heißt. Und hinter dem Vorhang das Licht und ein Wind geht durchs Fenster und der Vorhang bewegt sich. Und ein Lichtstrahl fällt unwahrscheinlicherweise in Catherines halbgeschlossenes Auge, in dem sich etwas spiegelt. Und zwar nicht Davids schweißnasses Gesicht oder die Perlschnur seines amerikanischen Gebisses, nein. In Catherines vom Morgenlicht erhelltem Auge spiegelt sich das Unbeschreibliche, der Rand des schwarzen Lochs, der Ereignishorizont. Und David blickt hinein, wie jeder Held, über einen Umweg, der ihm das Leben rettet und sie verurteilen wird. Sie, der Spiegel, aus dem Peter tritt.
Gönn dir, Paradiesvogel, das ist dein Reiseproviant. Du kennst die Brücken ins Nächste, du hast ja mitgebaut. Gönn dir eine Pause, bevor du weiter singst und tanzt. Gönn dir, Paradiesvogel, gönn dir, gönn dir.
Und weil David gesehen hat, wo er gerade noch blind herumtollte, am Rand des Abgrunds nämlich, wo alle Schnüre gelöst sind. Und weil er das gesehen hat, weiß er, dass er nie wieder mitmachen wird.
Catherine geht ins Museum. Catherine trinkt einen Pastis. Catherine rekrutiert ihre Nachfolgerin. Sie sitzt in der Strandbar. Sie sitzt im Schatten eines pockennarbigen, vollgeschissenen Felsbrockens, der von Seeanemonen bewohnt wird, die sich unwillkürlich verschließen, wenn man sie an ihren fleischigen Rändern berührt. Weil sie nicht fliehen können. Weil ich sie hier hineingeschrieben habe.
Sand rinnt zwischen die Buchseiten. Ich bin 17 Jahre alt und sitze im Schatten einer Laube, die aus Totholz gezimmert ist. Zusammengeklaubt im Wald, auf Land, das einmal niemanden gehörte und jetzt einen Besitzer hat. Auf Land, das früher einmal eine Salzwiese war. Wer hätte gedacht, dass die Austrocknung der Sümpfe ihre Besitzer überhaupt erst hervorbringen würde? Wer hätte gedacht, dass die Besitzurkunde selbst ein Agent der Austrocknung ist? Mittags schlage ich das Buch zu. Die Austrocknung der Sümpfe bedeutet das Ende der Malaria. Die Austrocknung also, ein Agent des Lebens. In der Ferne faucht ein Pelikan oder eine Motorsäge. Mir fallen verschiedene Dinge ein. Nichts passt und alles fügt sich, wie der von Menschenhand hierhin verpflanzte Johannisbrotbaum sich in den rechten Rand des Bildausschnitts fügt. Seine Samen wiegen im Durchschnitt 200 Milligramm. Weil das menschliche Auge ihr Gewicht erstaunlich gut abschätzen kann, wurden sie in der Antike als Wägeeinheit für Diamanten verwendet. Keration, Kirat, Karato, Kara. Und den Stein, der unveränderlich ist, nannte man Adamas.
Dabei ist hier ja gerade von den anderen die Rede. Den unregistrierten Untermietern, die ungestraft davonkommen, die mit leichtem Gepäck reisen, die im Taxi umziehen. Nicht Adam mit seiner sauberen Schufa, sondern Petrus, Peter, der Veränderliche. Der Fels, der brüchig ist, erodierbar, Brocken erst, Kiesel dann und irgendwann Sand. Ein ganzer Strand von feinen Plastikadern durchzogen, ein neues, ein ungeplantes Material, von Wasser umspült, schlägt erst, sumpft dann und irgendwann neigt sich hier, wo Peter war, ein schiefer Turm. Und eine Touristin zeigt, die Perlschnur ihres amerikanischen Gebisses vor Überraschung entblößt, auf diesen Turm und in ihrer zitternden Hand wippt ein einzelner gigantischer Edelstein, von ihrem Schatz gestiftet.
A girl's best friend. In den Minen tonnenweise verdichtetes Carbon. Im Moment des Kaufs verliert der Diamant seinen Wert. Die Veränderung der Stoffe. Frauen zu Pflanzen, Tiere zu Männern, Gedärm zu Geröll.
Naomi Campbell sagt den Blutdiamantenprozess aus. Der Diktator Charles Taylor hat ihr ein paar geschenkt. Inconvenient, sagt sie. Natürlich bin ich nicht ohne Zwang zu diesem Termin erschienen. Er ist nämlich schrecklich inconvenient. Naomi Campbell scheißt sich ein vor Angst. Ich dachte, sagt sie, ich dachte mir gar nichts dabei. Ich bekomme viele Geschenke. Er gab mir eine Schachtel, am nächsten Tag habe ich gesehen, dass diese schmutzigen Kieselsteine darin waren. Na gut, dachte ich mir.
Dabei ist sie ja selbst der Diamant. Sie ändert ihre Form nicht, die spiegelnde Glätte ihrer Perücke, wenn sie unter der Autobahnbrücke Müll sammelt. Sozialstunden wegen schon wieder ausgerast. Der Assistentin schon wieder das Klapptelefon der Marke Motorola gegen den Kopf geworfen. Und so wie die Haut aufspringt, wird der Vorfall Anekdote.
Diese absolut irre, absolut nachvollziehbare Wut. Auch ich will jenen, die mich belästigen, kleine schmutzige Kiesel an die Stirn werfen, bis sie bluten. Auch ich will etwas in Brand stecken, wenn meine Strumpfhose rutscht, wenn dieses eine wichtige Papier verschwindet, wenn die Luftfeuchtigkeit nicht stimmt. Diese irre Wut, wenn du die Tür schließt, in die Hocke gehst und mit aller Kraft auf deine Oberschenkel hämmerst, bis deine Arme vor Erschöpfung nachgeben, weil etwas nicht stimmt. Gibt es das denn? unter meiner Haut ein Platz, an dem ich gerne bin? Gibt es das denn? Wiederkommen dahin, wo ich gewesen bin, als die, die ich war?
Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Das ist es, die alte Binse, die ein Seegras ist, ein Schilfrohr, wie das Schilf, zu dem der Baumgeist Syrinx wird, als Pan sie bedrängt. Und Pan fährt traurig mit den Fingern übers Schilf. Und der Wind streicht über die beiden und ein Ton erklingt. Und Pan schlägt aus Syrinx Rippen die Flöte, auf der er sein Lied pfeift. Was natürlich etwas zu tun hat mit dem Schwein, das man in seinen eigenen Darm steckt.
Im Fernseher? Pinocchio, wie er ein Feuer entzündet im feuchten Bauch des Wals. Unter seiner Haut ein Platz, an dem es brennt. Pinocchio, der selbst noch hölzern ist, den die Nässe fremder Eingeweide am Selbstmord hindert. Und später dann, nach Läuterung und Wiedersehen mit Schöpfervater Geppetto, nach Todeskampf und ja, sogar nach kurzem Tod, verwandelt sich Pinocchio in das, was er immer schon war. Einen echten Jungen aus Fleisch und Blut.
Das Lösegeld verweigern. Einen Knopf in den Klingelbeutel werfen. Einen Faden ans Kleingeld binden. Den Automaten austricksen. Zeichentrickfigur werden.
Zeichentrickfigur werden.
Der ewige Kampf gegen die Langeweile.
Das Gefühl, das du hast als Kind, wenn die 8. Stunde Screentime anbricht und du hast ununterbrochen auf die Cartoons, auf den Fernseher gestarrt und irgendwann gehst du in die Küche, um dir etwa eine Schüssel Nougat-Bits zu holen. Und du starrst auf die blaue Plastikschüssel mit dem geschmolzenen Rand von deinem letzten Mikrowellenexperiment. Ja, du hast Ärger bekommen. Und du starrst auf die Milchtüte und deine kleinen Kinderhände mit den abgeknibbelten Nagelhäuten. Und alles sieht so falsch aus. So pervers wirklich.
So pervers wirklich.
Wie High Definition, before High Definition.
So pervers wirklich.
So pervers dreidimensional nach deinen stundenlangen Abenteuern in der zweiten Dimension.
Wirklich.
Im Zeichentrick. Und dann erschlägt es dich mit der ganzen Wucht deiner Kenntnisse aus dem Sachunterricht. Du bist. Und die anderen sind auch. Und das hier passiert wirklich. Du schüttest wirklich Milch auf die Nougat-Bits. Und sie verfärbt sich wirklich. Deine Eltern werden gleich wirklich zurückkommen. Und an der Hitze, die der hastig ausgeschaltete Fernseher ausstrahlt, werden sie wirklich feststellen, dass du 8 Stunden lang ferngesehen hast. Und du wirst vielleicht wieder sogenannten Ärger bekommen. Sonst wird es aber keine Konsequenzen geben. Weil sie ja auch morgen zur Arbeit gehen müssen. Wirklich, sie tun das. Deine Mutter wird mit ihren lieben, High-Definition-mäßigen, erwachsenen Händen, mit dem Ehering an der linken, mit diesem gestochen, scharfen, ins Gold gedrückten Muster, mit dem in die Innenseite gravierten Namen deines Vaters, deine High-Definition-Mutter wird dir das Mittagessen servieren und die Wohnung verlassen. Und du wirst unter die Zeichentrickfiguren gehen. Wie jeder Spiegel glänzt Catherine, weil das Licht sich in ihr verfängt. David will sich nicht verfangen. Er will etwas aus den Dingen machen und nicht, dass etwas aus ihm gemacht wird. Über den Ereignishorizont blicken und nie mehr zurück. David schreibt von seinem Vater, dem grausamen Großwildjäger, dem er noch immer gefallen will. Von sich erzählen, sich erklären, seine Haut zum Markte tragen. Catherine aber erzeugt, nein, bezeugt die schönste Gefahr, die Peter heißt, und erklärt nichts. und weil er das nicht erträgt. Diesen Unterschied zwischen ihnen versagt der Erzähler, der Hemingway heißt, bald vollständig.
Catherine, schreibt er,
zündet Davids Manuskript an.
Keine Sorge, er schreibt die Story natürlich noch in derselben Nacht und besser wieder auf. Sogleich setzt er sich an seinen klitzekleinen Hotelschreibtisch. Zigarette, Morgengrauen, alles da.
Catherine zündet das Manuskript an. Warum sollte sie? Catherine unterläuft dem Autor Hemingway wie ein Rechtschreibfehler. Vergeblich versucht er, sie zu tilgen. Das schwächste Glied der Geschichte ist ihr Erzähler. Ich zum Beispiel stehe im Badezimmer meiner Großmutter, das ich gerade erst unter Einsatz nahezu geheimdienstlicher Methoden geputzt habe. Man nehme einen Liter Klosäure, Einfuhr in die Europäische Union verboten. Ich stehe also im frisch geputzten Badezimmer und färbe das Haar meiner Großmutter mit dem dafür vorgesehenen Produkt Dark Cherry.
Das grobe Segel der Gardine zwischen uns und dem Morgenlicht.
Und in der nächsten Woche, die von ihr prognostizierten Ereignisse, etwa der Weltuntergang, scheinen sich bereits anzukündigen. In der nächsten Woche werde ich wieder mit ihr sprechen. Ihre kleine, runzelige Greisenhand, mit der sie nach dem Bildschirm greift, mich grüßt. Schau mal, meine Haare. Und ich kann, verpixelt zwar, aber trotzdem, den Glanz der Nivea-Creme auf ihrem Gesicht erkennen. Den pervers wirklichen Glanz auf ihrem schönen Gesicht, das seit bald 50 Jahren von 5 Punkten geziert wird.
Hier, hat sie mir einmal erzählt, hier hatte ich ein riesiges Geschwür und die Ärzte wollten mich schon aufschneiden.
Was war da verborgen?
Was war da verborgen unter ihrer Haut, frage ich mich. Was wollte zum Vorschein und durfte nicht?
Wäre sie wie eine Zikade geschlüpft?
Wäre sie
der Sonnenblumenkern aus der Schale?
Wie eine Zikade geschlüpft?
Hässliches, das schön klingt.
Wie der Sonnenblumenkern aus der Schale? Was durfte nicht heraus?
Was durfte nicht heraus?
Und wäre aber gern.
Jetzt hör doch mal zu, sagte sie. Die wollten mich aufschneiden. Ihr seid ja wohl komplett verrückt geworden, meinte ich. Und ich bin zum Heilpraktiker. Und der brannte das Geschwür aus mit Silbernitrat. Die Haut wurde schwarz, eine Kruste entstand und fiel ab. Und darunter war ich die Alte, nur diese kleinen Punkte sind geblieben.
Und ich stelle sie mir vor, in ihrem veilchenfarbenen Polyesterkleid, den Bienenkorb ihres Haares mit Bierschaum fixiert. Sie riecht nach Hopfkernseife, elektrostatischer Ladung. Sie riecht, anders als die meisten ihrer Mitmenschen, nicht nach Schweiß. Das ist eine genetische Abnormität, auf die sie sich viel einbildet. Ich stelle mir vor, wie sie hinter riesigen Brillengläsern die Augen fest zusammenkneift. Es ist ein stiller, heißer Tag im August, als der Heilpraktiker das Silbernitrat auf ihrer Wange reibt. Sie schweigt und hört ihre Haut britzeln, Nervenenden veröden, Zellen sterben ab. Wo einmal eine Austrittsstelle war, ist jetzt ein schwarzer Fleck. Und später wird sie mir und meinen Brüdern die Wange hinhalten und sie werden ihre leicht entflammbaren Pyjamas tragen. Und ich werde mit dem Finger über die Haut fahren und die Punkte zu einem Sternbild verbinden. Einen Tag, nachdem ich die Haare meiner Großmutter gefärbt hatte, betrat ich wieder ihr Badezimmer. Es stank. Nach Verwesung, dachte ich. Aber da war nichts. Die Klosäure hatte ganze Arbeit geleistet. Beschämt stellte ich fest, dass es wohl so riecht, wenn ein Mensch sich auflöst. Wenn er seine Form verändert, wenn er in ein anderes, das ein größeres ist, hineingeht. Einen Monat, nachdem ich die Haare meiner Großmutter gefärbt habe, sitze ich in Seattle. Tagelang regnet es auf die Zelte vor der Bank of America. Im Fernseher stellt Tucker Carlson einen amerikanischen Mann dar.
Ich denke an mit ruhiger Hand aufgetragene Lidstriche. Ich habe keine Regenjacke. Ich habe 3 Aufladekabel und nur 1 Netzteil. Ich denke an die Besucherinnen der Solidaritätsveranstaltung, an ihre Kleider, ihre Frisuren. Sie stehen vom Schreibtisch auf, sie treten aus der Dusche, sie wickeln sich ein Handtuch um den Kopf und machen sich fertig. Nein, mich machen sie fertig, weil ich, Autorin, Beschreiberin in ihren Meinungsstücken und Social-Media-Beiträgen, in ihren Flaggen-Emojis und Selfcare-Aufrufen ja vor allem mich selbst erkenne. Was natürlich die größte Lüge ist. Ein einfacher Ausweg, um sympathisch dazustehen. One of the girls, wenn man so will. Niemals habe ich mich in diesen Menschen erkannt.
Ich begegne dieser Stelle hier, wie die Lektoren nach Hemingways Tod dem Garten Eden begegneten. Bemüht, alle Peinlichkeit herauszustreichen, niemanden zu kränken, wasserdicht zu werden. Bemüht, zu desinfizieren, was absolut nicht zu bereinigen ist. Den schmutzigen Prozess, in dem Mitgefühl zu Moneten wird. Das Notwendige, das eigentlich Richtige, zu etwas, mit dem nichts stimmt. Ich begegne dieser Stelle, wie die Lektoren dem Garten Eden begegneten, dem Buch, an dem der Autor ewig schrieb, der Geschichte, der er nicht beikam, die sich seiner Beschreibung entzog. Aus 1000 Seiten destillierten sie etwas, das mehr nach dem Toten klingt als er selbst.
Weil der zum Klang ja gar nicht kam, 1000-mal ansetzte, abbrach. Weil der die Sache nicht packen konnte. Und anstatt seine Strategie zu ändern, beschritt er und nach ihm die Lektoren den einfachen Weg. Sie änderten die Formen der Sache, entfernten Vorsprünge, Tentakel, Blütenblätter, bis sich die so verstümmelte Catherine nicht mehr aus dem Griff ihres Schöpfervaters winden konnte.
Catherine zündet das Manuskript an.
Dabei hat das Manuskript sie zuerst angezündet.
Das Problem der Nebenschauplätze. Nicht das, was geschieht, sondern die Rede davon. Das zwingend Erlaubte und trotzdem Falsche. Barely legal Pornos etwa. Zum Beweis ihrer Volljährigkeit halten die Darstellerinnen, die heute oder gestern Geburtstag hatten, die gerade 18 Jahre alt geworden sind, ihre Führerscheine in die Kamera. Sie blasen die Geburtstagskerzen auf einem Kuchen aus, der mit einer einzelnen kandierten Kirsche dekoriert ist. Stichwort Pop Your Cherry. Uraufführung.
Ich habe etwas gefunden. Ein Lorbeer. Grüner als die Bucht. Nein, ein Lorbeer. Grüner als der Lorbeer.
I have found a greener laurel than the bay. My forehead will be cool always.
Vor deinem Fenster. Wind verbogen. Daphnis starrer Körper. Ein Lorbeerbaum.
Hilf, Vater, wenn ihr Flüsse göttliche Macht habt. Die Verwandlung verdirbt die Gestalt, mit der ich zu sehr gefiel.
Und kaum, dass sie bittet, befällt schwerer Taubheit Daphnis Glieder. Die weichen Brüste werden von zarter Rinde umschlossen. Die Haare werden zu Lauben, die Arme wachsen als Äste. Schon wird der linke Fuß von trägen Wurzeln gehalten. Ein Wipfel verbirgt das Gesicht. Der Glanz allein bleibt ihr.
Phöbus liebt sie gleichwohl. An dem Stamm hält er die rechte und fühlt noch unter der neuen Rinde die zitternde Brust. Die Zweige, wie Glieder, mit seinen Armen umschlingend, küsst er das Holz. Und das Holz weicht von den Küssen zurück.
Ein weiterer stiller Augusttag. Die Art von Hitze, von der man im Winter nicht glauben kann, dass man sie jemals wieder erleben wird. Alles schläft.
Außer mir. Ich habe 128 Megabyte für 6 Wochen. Das sind 17 Lieder. Ich habe sie sorgfältig ausgewählt. Ich höre sie jeden Tag um diese Zeit. Und wenn Jahre später Mariah Careys Stimme in der Parfümerie erklingt, spüre ich die Sonne wieder.
Lebenslanges Hausverbot wegen diesem einen Hugo Boss Parfüm. Ein einzelner Faden Schweiß läuft meine linke Wade entlang. Die feuchte Hand des Sicherheitsmanns in meinem Kragen.
Stehen geblieben.
Die alte Nachbarin, die mich mit dem Besenstiel jagt, weil ich einen Pantoffelabdruck auf ihrer frisch getünchten Wand hinterließ. Die ist nicht von hier, schreien die anderen Kinder. Sie kann nichts dafür. Und jemand öffnet das Fenster und sagt:
Mensch, lass doch das Mädchen in Ruhe.
Und eine Duftwolke weht auf die Straße, die eine Staubpiste ist.
Ich bin eine Fremde in Egmort. Was ich tue, zählt hier nicht. Und dort, wo es zählt, bin ich nicht. Ich fahre Fahrrad und gehe in Hosen und bezahle mit Traveler-Checks.
Nur dieses Mal nicht.
Herr Wachtmeister, ich wollte doch nur ein anderer werden. Ein anderer. Wenn das schon kriminell ist, nehmen Sie mich fest. Und ich unterschreibe da, da und da auch, dass ich niemals wieder einen Douglas betreten werde.
Die Naht, an der du zusammengebrannt bist. Die Stelle, an der die Gischt auf Land schlägt. Unter Wasser und manchmal an faulen Nachmittagen im Bett ähnelt dein Schwanz einer Seeanemone, die ziellos hin und her treibt. Blüht.
Und Daphne erstarren die
und
Glieder.
Und Daphne erstarren die Glieder.
Und Daphne krallt sich, und Daphne mit, ihrem krallt sich muskulösen, mit ihrem muskulösen, halbsessilen Anemonenkörper am steinigen Grund fest. Sie schnürt sich ab.
Sie teilt sich. Sie treibt die so entstandenen Hälften
zur Fortpflanzung.
Sie paart sich. Sie schafft einen Übergang. Nicht eingezogen, sondern eingesogen.
Sehr langsam.
Kriecht Daphne auf ihrer Fußscheibe davon. Kehrt sie unter anderen Fahnen wieder.
Sehr langsam. Kehrt sie unter anderen Fahnen wieder. Du bist im Grunde gar keine Frau.
Ich weiß. Ich habe David oft genug versucht, das zu erklären. Stimmt's, David? Ob das stimmt?
Ja.
Ich hab's versucht. In Madrid habe ich mich in Stücke gerissen, um ein Mädchen zu sein. Und alles, was dabei herauskam, war, dass es mich in Stücke gerissen hat. Jetzt bin ich mit all dem fertig. Du bist Mädchen und Junge zugleich. Wirklich, das bist du. Du hast es nicht nötig, dich zu verwandeln. Dich bringt das nicht um, aber mich. Und jetzt bin ich endlich nichts mehr. Alles, was ich wollte, war, dass ihr beide, du und David, glücklich seid. Alles andere erfinde ich.
Ich weiß. Und ich versuche, David das beizubringen.
Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus, wie einen Strom hinter der Frau her, damit er sie fortreiße. Flamingos, Salzwiesen, Lagunen. Und hinter der Nährung das offene Meer.
Können wir noch weiter rausschwimmen?
Wir sind ganz schön weit draußen.
Na gut. Schwimmen wir wieder zurück. Aber das tiefe Wasser ist herrlich.
Willst du noch mal tauchen?
Nur einmal. Hier.
Tauchen wir so tief, bis wir es gerade schaffen, wieder raufzukommen.
Sie küssten sich und sie sagte:
Alles von uns wird in den Ozean gespült.
Wir müssen zurück.
Tauchen wir noch einmal unter, ohne uns loszulassen.
Laurel than the bay, my forehead will be cool.
zu verstehen, wofür ich übe. Ich übe für Liebe, kann mein Glück kaum fassen, wo ich gelandet bin, in einem Nest, was in den Leitungen hängt, auf Strommasten, die nie dafür vorgesehen waren, brüten wir ein Dasein aus, das schon immer dafür vorgesehen war, da zu sein. Auf Strommasten, die nie dafür vorgesehen waren, brüten wir ein Dasein aus, das schon immer dafür vorgesehen war, da zu sein. Zu zupfen, zu piepen, zu flattern, eine grüne Feder für mein neues Gefieder. Ich lerne zu entlernen, zu weinen, zu tropfen, zu wünschen, zu fesseln, zu entfesseln, zu verstehen. Missverständnis, Missmitgefühl, Missed Love Letters to Myself. Abschicken in Strömen, between power poles, not designed for this purpose. I built a nest of lines with new meanings, of straws clutching an instruction, scratched into a power pole. Someone must have been here before. A meaning that translates only if you don't use language, don't use language. Scratched into a power pole, a power pole position. Power flows wordlessly. Sprachlos durch die Oberleitung. Die Nester sprechen für sich. Zwischen Strommasten, die nie dafür vorgesehen waren, brüten wir ein Dasein aus, das schon immer dafür vorgesehen war, da zu sein. Auf Strommasten, die nie dafür vorgesehen waren, brüten wir ein Dasein aus, das schon immer dafür vorgesehen war, da zu sein.
Peinlich und gefährlich und irgendwie auch schön, wenn Leute etwas von dir wissen. Etwas, das du nicht erzählt hast. Peinlich, gefährlich, schön. Wie du mir dein Arschloch zeigst. Rosa Stempel und das Blütenblatt von unbestimmbarer Farbe. Hier ist dein weiches, warmes. Hier bist du. Und hältst dich mir hin. Und der Körper hat tausend solcher Stellen. Das Arschloch ist bekannt. Andere sind heimlicher. Ein seltsam, wachsweicher Fleck hinterm Brustbein. Bei Sehnsucht schmerzt er so, als zöge man den klebrigen Wundpfropfen aus seinem Loch. Die Überzeugung, sofort in Ohnmacht fallen zu müssen. Ein bisschen Kotze tropft aus meinem rechten Mundwinkel auf mein Hemd, das dir gehört. So ist das, wenn die Sehnsucht nach dir ihre Finger in dieses Wachs bohrt, das ich bin. Peinlich ist an all dem nur, dass man sich kurz, nicht schämt, aber doch geniert. Dieses Zögern, das sofort absurd wird, wenn das weiche, warme erst einmal freigelegt ist. Unter meiner Haut ein Ort, an dem ich gerne bin, der eine Sandgrube ist, eine Salzwiese, ein Teich aus angedicktem, noch nicht ganz flüssigem Wachs, Schlick, das weiche Warme, das man beim Arschficken trifft oder beim zufälligen Streifen der gegnerischen Brustwarze, beim Griff nach der Kaffeedose, sonntags in der Küche, verschlafen. Die Empfindlichkeit eines verkaterten Morgens. Bist du noch da? Ja, du? Ich stülpe mich nach außen. Rosa Stempel, rätselhaftes Blütenblatt. Es ist gefährlich. Aber frag mich nicht.
Bleibt, wer gewinnt?
Am Ende bleibt Peter. Ich weiß nicht, ob das auch heißt, dass er gewinnt. Bleibt, wer gewinnt?
Oder verpisst sich, wer gewinnt? Nicht Sekunden, nachdem der Pokal überreicht wird, unverzüglich in den verdunkelten Fond eines Taxis. Gleitet, wer gewinnt, nicht unter einem dem Zikadensurren, nicht unähnlichen Motorengeräusch durch die Stadt. Bleibt, wer gewinnt, nicht eigentlich verborgen, unbeschrieben, unbesehen.
Am Ende bleibt Peter, der insgeheim mit Lorbeer begrenzte Überlebende dieser Unternehmung, die keine Gewinner kennt. Er riecht nach Hopfen, Kernseife und elektrostatischer Ladung und nach Schweiß. Auf der Straße drehe ich mich nach ihm um. Ich rieche ihn. Er studiert den Fahrplan. Sein Haar ist zerzaust. Er dreht Verschlüsse auf Normbrunnenflaschen. Er hieft Zementsäcke in den dritten Stock. Er verändert sich. Wenn ich wiederkehre, kehre ich unter anderen Fahnen wieder. Also weine nicht.
Goodbye, mein reizendes Mädchen.
Goodbye, mein reizendes Mädchen.
Viel Glück.
Viel Glück.
Und bonne Chance.
Und bonne Chance.
Und goodbye.
Und goodbye.
Goodbye.
Lorbeer. Ein Hörspiel von Ines Marchi und Camille O. Mit Madame Nielsen, Rosa Lembeck und Bekim Latifi. Besetzung Kati Bonjour. Text Enes Marchi. Komposition, Songs und Harfen Camille O. Slide und One-String-Harfe Simon Bauer. Cheng Samira Memazadeh. Ton und Technik Lukas Wilke und Frank Klein. Regieassistenz Assunta Alejani. Regie Enes Marchi und Camille O. Dramaturgie Julia Gabel und Johann Mittmann. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.